Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit dem Erstarken rechter nationalistischer Bewegungen auch in Deutschland sind einige Gewissheiten ins Wanken geraten. Die Stärke und Einigungskraft des europäischen Projekts oder etwa die Segnungen des liberalen globalen Kapitalismus. Warum ist das so in einem nach außen so erfolgreichen Land? Die Frage beschäftigt Soziologen, Politiker oder Theatermacher quer durch die Republik. Und sie verschärft sich, seit speziell die Kultur in den Fokus der Kritik von rechts gerückt ist. Also jene Einrichtungen, die für den aufgeklärten demokratischen Diskurs stehen. Der Soziologe Heinz Bude, Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel, hat viel zur Ungleichheit gearbeitet. Derzeit interessieren ihn vor allem die Begriffe Solidarität und Entsolidarisierung. Karin Fischer hat Heinz Bude zur Rolle der Kultur in diesem Konfliktfeld befragt.
Heinz Bude, zum ersten Mal seit langer Zeit stehen in Deutschland kulturelle Institutionen, zum Beispiel Theater, unter Druck. Und dieser Druck hat nichts mit Sparzwängen zu tun, sondern mit Ideologie. Mitglieder der AfD in den Landtagen spielen ihre rechtspopulistische Agenda aus. Es ist wieder häufig von einem Kulturkampf die Rede, von einem Kulturkampf von rechts oder von einem Kulturkampf gegen rechts. Was sind dessen Bestandteile in Ihren Augen?
Ich glaube, man muss sich Klarheit darüber verschaffen, dass wir so etwas wie eine kulturelle Gegenrevolution in allen westlichen Gesellschaften haben. Und die Speerspitze dieser Bewegung ist eigentlich gegen die Idee eines übertriebenen Liberalismus. Dass irgendwie das Gefühl zum Ausdruck gebracht wird, wir sind mit einer Welt der Korrektheit konfrontiert, die eigentlich die Probleme, mit denen wir zu tun haben, die Themen, die uns interessieren, die Fragen, die uns bewegen, gar nicht mehr aufgreifen, sondern sich in einer eigenen Welt bewegen von Leuten, die studiert haben, bestimmte Fächer studiert haben und im Grunde sich gegenseitig den Ball zu spielen. Das ist interessant, dass von rechts im Grunde gesagt wird, die Kultur ist gar keine Kultur für alle mehr, sondern es ist eine Kultur für wenige, die eigentlich auch zu dieser Elite gehören, die uns verhasst ist. Das ist die Elite der Lügner, der Verleugner und die Elite derer, die ein Weltbild aufrechterhalten, von dem wir ganz tief der Auffassung sind, dass es uns abstößt. So in etwa die Kritik von rechts.
Das ist Ihre gesellschaftliche Analyse, Heinz Bude, zu der kommen wir noch sehr intensiv. Ich möchte noch mal bei der bedrohlichen Entwicklung für die Kunst und die Künste selbst bleiben. Ist das mehr als eine populistische Politikstrategie? Was würden Sie sagen? Oder ist das, könnte das auch sein, ein Anfang vom Ende der möglicherweise Kunstfreiheit?
Das sehe ich nicht so. Ich glaube schon, dass neue Fragen an die Kunst gestellt werden. Ich sage das aus meiner kleinen Erfahrung aus Österreich heraus. Dort sind die Rechten an der Macht und dort kann man auch die unterschiedlichen Reaktionen darauf in der Kultur studieren. Es gibt einige Kulturschaffende, die quasi die Brocken hinschmeißen und sagen, das geht so nicht, ich lasse mir nicht in mein Programm und in meine Kunst hinein dirigieren. Das ist zum Teil sogar proaktiv passiert, dass man gesagt hat, die werden das tun und wir wollen damit eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das sind so Rücktritte, sind da passiert von den Kulturinstitutionen, die meiner Ansicht nach viel zu verfrüht waren, die auch ein bisschen feige waren. Man muss, wenn es ein bisschen ungemütlicher wird, dann muss man versuchen, dem irgendwie sich konfrontativ zu zeigen, Flagge zu zeigen und versuchen, deutlich zu machen, was man denn da eigentlich machen kann. Dass in der Kultur sich neue Fragen stellen, dass wir so etwas wie eine Polarisierung der Gesellschaft haben, vor allen Dingen was die grundsätzlichen Weltauffassungen betrifft, das steht doch außer Frage. Und die Kultur muss diese Polarisierung auch selber zu einem Thema machen. Sie tut es oft, die Kunst tut es oft. In gewisser Weise, wenn ich mal die andere Seite versuche zu verstehen, in denunziatorischer Weise, indem sie sagt, na, schaut euch mal die an, wie verrückt die sind. Schaut euch mal die an, die im Grunde vom Teufel besessen sind. Und das, glaube ich, ist eine wahrscheinlich unangemessene Reaktion, die nicht sieht, in welchen grundsätzlichen Irritationen alle unsere westlichen Gesellschaften sich im Augenblick befinden. Also ich habe eine gewisse Sorge, dass die Kultur und die Kulturinstitutionen, die Kunst in Abwehr einer möglichen Rechtsentwicklung im Grunde ihr Thema verfehlen, indem sie genau dies zu einem Punkt machen, der unsere Gesellschaft bewegt und im Grunde die Kultur das aufgreifen müsste und zum Ausdruck bringen müsste, was da eigentlich für eine Wut im Gange ist und wo diese ganzen Verletztheiten herstammen.
Ich würde da gerne noch nachfragen, Heinz Bude. Welche Fragen konkret sollte die Kunst und die Kultur denn stellen? Denn Sie haben ja schon gesagt, es gibt eine Art von Abwehrkampf. Es gibt Theater, die sich deutlich positionieren gegen rechts. Ist das das falsche Mittel? Welche anderen Fragen müsste man im Theater stellen?
Na, ich präferiere die Idee der gefährlichen Begegnung. Ich glaube, Kultur muss Möglichkeiten gefährlicher Begegnung schaffen. Das heißt, ganz allgemein gesagt, dass man vielleicht sagen kann, die Zumutung von Kultur besteht darin, dass ich das selbst nicht alleine aus sich selbst verstehen kann, sondern dass man darauf angewiesen ist, dass andere einem etwas fragen, andere einem Dinge vormachen, die man nicht versteht, mit Vorstellungen auftreten, die man vielleicht auf den ersten Blick sehr ablehnt. Und ich glaube, wenn wir diese Idee von gefährlichen Begegnungen, von Begegnungen, wo wir jedenfalls nicht wissen, was daraus wird, wenn wir das in den Kulturinstitutionen nicht mehr vorsehen, sondern die selber, um mal einen Begriff zu nehmen, der jetzt eine große Rolle spielt in der internationalen Diskussion, die zu Safe Spaces machen für Leute, die sowieso schon den Dingen zuneigen, die in der Kultur gezeigt werden, dann werden wir auf die Dauer ein Problem haben. Also ich glaube, es braucht eine selbstbewusste Kultur, die nicht in der Abwehrposition sich befindet, sondern die die Dinge aufgreift, die auf der Straße liegen, die fragt, was ist mit den Gelbwesten los? Ist das nun eine reaktionäre Bewegung oder ist das eine Bewegung, wo die Leute ihre Stimme ergreifen und versuchen, für ihre Sache aufzustehen? Ist es eine Bewegung der Zerstörung oder ist eine Bewegung, die sich auch einer Zukunft vorstellen kann? Was ist das eigentlich, was uns in europäischen und in westlichen Gesellschaften umtreibt? Wieso hat Hillary Clinton offenbar einen großen Fehler gemacht, als sie gesagt hat, die Leute von rechts seien bemitleidenswerte Wesen. Und da hat ein riesiger Sturm der Entrüstung ist von rechts gegangen. Also das, was man alles Alt-Right in den USA nennt, also die alternative Rechte. Das ist eine innerhalb auch der digitalen Welt sehr, sehr lebendige Bewegung, die nicht positiv ist, die ziemlich furchtbar ist, die sehr rassistisch ist, die sehr antifeministisch ist. Aber es ist ein Thema von Kultur, das zur Kenntnis zu nehmen und nicht in der reinen Abwehrposition zu verharren.
Was die Gelbwesten betrifft, die Sie ja gerade angesprochen haben, und da gibt es ja durchaus auch Parallelen zu den Entwicklungen in Deutschland, ist die Analyse ja die, dass die Kosten der Globalisierung und des ökologischen Wirtschaftens, gegen das ja kaum einer ist, zunehmend der Mittelschicht aufgebürdet werden, die jetzt gegen ihr Abgehängtsein oder gegen die mangelnden Zukunftsperspektiven auf die Straße geht.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, das Sie da anbringen. Ich glaube, es ist in allen westlichen Gesellschaften, in Deutschland übrigens auch so, dass wir einen Riss haben, der durch die Mitte unserer Gesellschaft geht. Wir haben viele Haushalte, viele Menschen, denen es in den letzten 20 Jahren sehr viel besser gegangen ist, die wahnsinnig an Boden gut gemacht haben, denen es in den letzten 10 Jahren noch viel besser gegangen ist, die einen lovely Job haben, die relativ gut verdienen, die ihre Kinder auf Privatschulen schicken können und sich sogar überlegen können, ob die nicht an einer amerikanischen Universität studieren können. Das macht ihnen schon was aus, aber es ist zumindest in den Möglichkeiten. Und das sind auch die Leute, die nebenan, wo man wohnt, eine Wohnung für 500.000 Euro kaufen, nochmal 500.000 Euro da rein stecken und dann eine Wohnung für 1 Million haben und man sich fragt, ja, wie können die das eigentlich finanzieren? Ja, sie können es finanzieren. Und diese Dimension, diese konfrontativen Situationen, die wir in der Mitte der Gesellschaft haben, sind ein ganz, ganz großes Thema der Stimmung, in der wir uns insgesamt befinden. Wir haben Milieus der Verbitterung in der Mitte, die von dem Eindruck beherrscht sind, sie können etwas, sie haben etwas zu leisten, aber das, was sie können, ihre Erfahrungen werden überhaupt gar nicht mehr abgefragt, sondern es wird gesagt, naja, ihr wisst eigentlich gar nicht mehr, was Sache ist heute in der Dienstleistungsgesellschaft, die nur noch über Wissen und nicht mehr über Kohle und Öl und Energie so sehr strukturiert wird. Und das ist etwas, was wiederum für die Kultur sehr wichtig ist. Was ist das eigentlich, was da in der Mitte gärt? Was bedeutet das eigentlich? Haben wir einen Extremismus der Mitte zu erwarten? Und wie ist der interpretierbar? Das heißt ja nicht, dass Kultur Antworten geben muss, sondern sie muss vor allen Dingen als Kunst, als Theater, als bildende Kunst, als Fotografie und vor allen Dingen auch als Literatur diese Themen aufgreifen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus der französischen Debatte. Leila Slimani hat einen sehr interessanten Roman geschrieben über eine Familie von einem Paar, einem Mann und einer Frau mit zwei Kindern, denen es ganz gut geht in der Mitte der Gesellschaft, die irgendwas mit Kultur zu tun haben. Der Mann ist ein Produzent von Platten, die Frau hat an der Universität zu tun. Und sie kommen auf die Idee für ihre beiden Kinder, sie sind beide eher, wie würde man sagen, maghrebinische Franzosen, und sie möchten für ihre Kinder eigentlich so eine bio-französische Kinderfrau haben. Und die kriegen sie auch, und es tut dieser Familie wahnsinnig gut, weil sie schöne Ordnung in alles bringt und so weiter. Und der Roman geht so aus, dass diese Französin irgendwann die beiden Kinder umbringt.
Also eine moderne Medea?
In gewisser Weise eine moderne Medea, die aber nicht diese Hassfähigkeit der Medea hat, sondern die ist sehr gedrückt, die aus einem Gefühl der Gedrücktheit, der Weggedrücktheit diesen Mord an den beiden Kindern begeht. Mir geht es nur um diese Konstellation. Ein beängstigender, ein packender Roman, der genauso ein Thema aufgreift. Was ist es eigentlich, dass wir in der Mitte der Gesellschaft jetzt plötzlich Familien haben, Gruppen haben? Wir würden das nennen in Deutschland mit einer Zuwanderungsgeschichte, die über andere triumphieren, die über andere hinweggehen. Welche Art von Spannungen erzeugen sich daraus? Und wie kann Kunst und Kultur, in diesem Fall Literatur, das aufgreifen? Ich finde, da sind wir ein bisschen hinterher in Deutschland. Es gibt schon, ich würde sagen, ein neues Realismusproblem, dass wir in Kunst und Literatur, auch auf dem Theater, ein bisschen zu wenig aufgreifen in Deutschland. Und da ist eine große Herausforderung da. Natürlich stellt in dieser Realismusfrage immer die Frage, in was für einer Gesellschaft leben wir. Wir können, Realismus geht nicht ohne diese Frage. Und da, glaube ich, sollte man, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, dass ich das jetzt alles versuche, positiv zu interpretieren, aber dass es da eine Entwicklung von rechts gibt, die diese Anfragen stellt, worüber redet ihr eigentlich? Redet ihr eigentlich nur noch für euch selber? Habt ihr nur noch mit euch selber zu tun? Das ist eigentlich eine Entwicklung, die man vielleicht aufgreifen muss und darüber überlegen muss, was bedeutet das eigentlich für einen selber? Auch wie kann man seine eigene Interpretation als Künstler und Kulturschaffender in dieser Debatte interpretieren?
Naja, ich glaube auch, weil Sie sagen, wir hinken da ein bisschen hinterher, dass wir natürlich in den vergangenen 2 Jahren erstens gesehen haben, dass die Gesellschaft sich sehr stark verändert und dass wir auch mit Analysephänomenen befasst waren. Also natürlich haben wir gerade als Deutsche immer mal, und zwar öfter als früher, den Satz, wehret den Anfängen im Kopf.
Ja.
Das heißt, da liegt noch ein Schatten auf der Situation. Und selbst wenn der Vergleich mit Weimar hinken solle, dann gibt's ja noch in Bezug auf die beiden Deutschlands unterschiedliche Thesen, die lauten, vielleicht sind die Ostdeutschen einfach auch autoritärer geprägt, als wir uns das bisher vorstellen konnten und laufen deshalb rechtspopulistischen Positionen hinterher, die sich zum Beispiel so stark gegen Flüchtlinge engagieren. Jedenfalls betrifft es vor allem die Mittelschicht. Es gibt die Rede von Andreas Reckwitz, der die Gesellschaft der Singularitäten analysiert, die solche entsolidarisierenden Entwicklungen ja vielleicht auch mitbestimmen und die ja nicht nur die Erosion der Volksparteien zur Folge haben, sondern eben auch tatsächlich den Kampf von Rechtspopulisten gegen Eliten, den Sie gerade beschrieben haben. Ich weiß nur noch nicht, wie sich die Kultur damit konkret befassen sollte.
Sie haben auch da wieder, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt erwischt. Nehmen Sie mal den Begriff der Solidarität. Ich glaube, es gehört zu den Endspielen des Neoliberalismus, dass die Leute eigentlich nicht mehr daran glauben, dass eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft starker Einzelner ist. dass also Politik nichts anderes machen soll, als die Kompetenzen der Einzelnen zu stärken, die Rechte der Einzelnen zu stärken, die Möglichkeiten der Einzelnen zu stärken und dabei völlig vergessen, dass es so etwas wie Kollektivität gibt, die eine Einbettung für die Einzelnen bereitstellt.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben auch in den vergangenen Jahren mehr die Frage nach dem Wir wieder gestellt,
so ist
aber
es.
Keiner weiß mehr, wie das herzustellen wäre.
So ist es. Und deshalb glaube ich, dass wir eine extreme Situation im Augenblick in der Kultur haben, dass Solidarität als Thema von rechts aufgegriffen wird und von links liegen gelassen wird. Von rechts wird es natürlich aufgegriffen in einer Form von exklusiver Solidarität, von Solidarität nur für uns und nicht für die, nur Solidarität des Völkischen, einer Solidarität des Nationalen, zum Teil einer Solidarität des Ethnischen, die außerordentlich problematisch ist. Aber ich sehe von der Linken aus keinerlei Bemühungen um den Solidaritätsbegriff. Die Linke hat sich auf eine Idee sozialer Gerechtigkeit festgelegt und vergessen, dass soziale Gerechtigkeit nur funktioniert, wenn es eine Solidarität, ein solidarisches Eintreten für die Kosten der Herstellung sozialer Gerechtigkeit gibt. Solidarität ist ein Riesenthema und es ist eigentlich ein Thema der Linken, das von der Rechten gekapert worden ist. Ein wunderbarer Punkt für die Kultur und für die Kunst, das aufzunehmen und sich zu überlegen, was bedeutet es eigentlich, solidarisch zu sein? Was bedeutet es eigentlich, Verantwortung für andere zu übernehmen? Und was bedeutet es eigentlich, zu sehen, dass wenn man alleine steht, auch so stark, wie man nur sein könnte, dass niemand alleine in unserer Welt überleben kann. Das muss man sehr genau durchdenken. Ich selber habe einiges darin investiert in letzter Zeit, um über dieses Thema nachzudenken und bin auf so einen Autor gekommen, der das in einer ähnlichen Zeit unter ganz anderen Bedingungen sehr, wie ich finde, sehr konsequent durchdekliniert hat, nämlich Albert Camus, der in einer Situation, wie er meinte, eines nihilistischen Verlassenseins von der Idee von Weltbildern, wie, also politischen Weltbildern, wie von wissenschaftlichen Interpretationen gesagt hat, wir müssen die Frage der Solidarität ganz elementar und ganz existenziell stellen. Und der Mensch, der in dem Buch Der Mensch in der Revolte eine sehr, sehr interessante Analyse dieser Situation vorgelegt hat. Und ich glaube, solche Arten von Ausgriffen, solche Arten von Thematisierungen braucht es in Kultur und Literatur, in Philosophie, auch in den Sozialwissenschaften, damit man diese Situation überhaupt zur Kenntnis nehmen kann, die Denkbemühungen überhaupt sieht, die man im Augenblick braucht, um unsere Situation zu verstehen und darüber mit anderen, mit denen wir zusammenleben in unserer Welt, eine Begegnung hinzukriegen, von denen wir nicht wissen, deshalb habe ich eben den Begriff der gefährlichen Begegnung genannt, wo wir nicht wissen, wie das ausgehen wird. Aber Kultur ist doch dafür da, dass da etwas passiert, wo wir nicht wissen, wie es ausgeht, wo etwas ein offenes Ende hat und man experimentieren kann, was es eigentlich bedeutet, sich nicht zu verstehen.
Es gab eine ganz interessante Aktion im Fernsehen, die sich Zuhören mit Ausrufezeichen nannte. Die Theater selbst wollen ja zumindest Orte sein, an denen sich die Gesellschaft tatsächlich miteinander ins Gespräch begibt. Das heißt, sie würden auf eindeutige Weise für sich reklamieren, dass hier multiple Perspektiven aufgefächert werden. Volker Lösch fällt einem dazu ein, der ja schon sehr früh Wutbürger auf die Bühne gestellt hat. Natürlich steht auch das Fremde häufig im Mittelpunkt und die Theater sorgen dafür, dass Stimmen von Ausgegrenzten, zum Beispiel Flüchtlingen, natürlich auch Gehör finden. Die Frage lautet, wie kommen wir aus dieser Falle raus? Es gibt Inszenierungen, die AfD am liebsten überhaupt nicht mehr sehen würde, die für die Theaterleute die liberale, demokratische Gesellschaft aufrechterhalten und zwingend notwendig sind. Meine Frage daran wäre, lädt man die Kultur damit auch ideologisch auf, was man der Gegenseite ja vorwirft?
Ich glaube, ich würde der Kultur nicht eine politische Bedeutung geben in der Hinsicht. Ich finde, sie ist grundsätzlicher zu sehen. Es geht nochmal um die Idee der Selbstinterpretation. Kann ich mich eigentlich mich selber und mit meinesgleichen gut verstehen? Die große Zeit der Kultur war das 19. Jahrhundert. Das 19. Jahrhundert sagte, wir müssen eine Idee des Allgemeinen haben. Und Kultur ist die Sphäre des Allgemeinen, die das Einzelne und Besondere in Frage stellt und dann, wenn es dann glücklich wird, auf die Ebene des Allgemeinen führt. Also das ist das Thema von Hegel, das ist das Thema von Goethe. Also das sind all diese Dinge, die dann im 19. Jahrhundert sich ausfalten in den Museen, in den kulturellen, also in den Kunstmuseen. In Österreich kann man diese großen Museen überall sehen. Diese Idee des Allgemeinen, auf das das hin sich alles entwickeln kann, ist uns verloren gegangen. Das stimmt. Und wir können jetzt nicht mehr einfach nur sagen, Kultur ist die Infragestellung des Einzelnen in der Dimension des Allgemeinen. Das ist zu einfach. Aber gerade weil die Perspektive des Allgemeinen nicht mehr so ohne weiteres sicher ist, müssen wir versuchen, experimentell zu sein. Das heißt, vorzugehen in eine Richtung hinein, wo unklar ist, wie eigentlich man überhaupt noch so etwas wie Kompromisse finden kann, die eine existenzielle Bedeutung haben. Es gibt manche amerikanische Filme, die das versucht haben, indem sie zum Beispiel zeigen können, wie ein Rassist plötzlich zu jemandem wird, der einen Kontakt zu Menschen aufbaut, der sich quasi aus der License to Hate verabschiedet und im Grunde versucht, wieder so etwas, jetzt etwas pathetisch ausdrückt, Liebe zu entdecken. Das sind großartige Metamorphosen. Also wie kommt man eigentlich von Hass zur Liebe? Wir haben sehr viele, die versuchen zu sagen, wie man aus einer falsch verstandenen Liebe zu Hass kommt, aber wir haben kaum etwas, wie man von Hass zu Liebe kommt. Oder wenn Sie auch so an solche Dinge denken, wir haben eine Veränderung der Ungleichheit in unseren Gesellschaften. Das ist überhaupt keine Frage, eine Festigkeit von Ungleichheitslagen, wie wir uns das noch vor 20 Jahren gar nicht vorstellen konnten. Aber wir haben überhaupt gar nicht mehr verstanden, wie man aus Ungleichheiten eigentlich herauskommen kann, sozialen Ungleichheiten, wie man sein Leben selber entwickeln kann. Und wenn Sie dann so etwas nehmen wie die Autobiografie von Michelle Obama, was ein natürlich kein literarisches Buch ist, aber irgendwie ein interessantes Buch ist, weil es sozusagen zeigt, wie man die Schwerkraft seiner Herkunft abschütteln kann und trotzdem seine Herkunft nicht verraten kann. Das auf eine kulturell interessante Weise, vielleicht auch literarisch hochstellende Weise darzustellen, wäre etwas, was mir sehr gut gefallen würde. Nochmal, wie kann man eigentlich aus seiner Herkunft herauskommen, ohne sie zu verraten. Ein großes Thema bei Vidier Eribon, der meiner Ansicht nach mit der Frage gescheitert ist.
Noch einmal am Schluss unseres Gesprächs, Heinz Bude, zurück zur Kultur. Nun ist ja die Ungläubigkeit, mit der Theatermacher und Dramaturginnen oder Intendantinnen diese Entwicklung, mit der wir angefangen haben, eines gegen die Kultur gewandten rechten Populismus gesehen haben, vorbei. Und sie haben sich mit anderen Kulturschaffenden, Museen, Galerien, Bibliotheken, ganz viele Institutionen zusammengetan und ein Netzwerk Die Vielen gegründet, nach der Berliner Erklärung der Vielen, die hier Pate stand. Die Theater bekennen sich damit zu einer Art Wertekodex, mit der man die offene, plurale Demokratie schützen will und den unter Druck geratenen Kolleginnen und Kollegen schützen, Hilfe leisten. Wie betrachten Sie dieses Phänomen? Ist das die notwendige Solidarisierung einer unter Druck geratenen Kultur oder ist das in Ihren Augen auch eine Form von Gesprächsverweigerung?
Ich fürchte, ich sehe es in der zweiten Ebene. Ich sehe hier wieder einen Zusammenschluss derer, die sagen, fast ein ängstliches Motiv dabei, dass man sich zusammenschließen muss jetzt, um die offene Gesellschaft zu verteidigen und gegen diejenigen, die sie bedrängen, aber eigentlich den Fragen ausweicht, woher das eigentlich kommt. Oder wenn ich mal Ralf Dahrendorf zitieren darf, von dem der Begriff der offenen Gesellschaft mustergültig für die Bundesrepublik in die Debatte gebracht worden sind. Ralf Dahrendorf hat die Idee, eine offene Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die fähig ist, Integration durch Konflikt herbeizuführen. Und ich glaube, das ist etwas, was kulturell wieder neu durchzudeklinieren ist. Was heißt eigentlich Integration von Konflikt? Welche Konflikte kann man nicht lösen? Welche Konflikte sind desintegrierend? Und welche Konflikte sind eigentlich integrierend? Und zum Beispiel diese Untersuchungsfrage zu stellen, welche Konflikte reißen uns auseinander und welche Konflikte führen uns zueinander? Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen ratlos über die mangelnde Kraft unserer Kulturschaffenden, zum Beispiel in Bezug auf diese Frage.
Das gilt für mich für viele Player in der Politik auch, nämlich die Frage, müssten wir nicht vor allem gegen die Angst argumentieren statt gegen den Rechtspopulismus?
Ich stimme Ihnen zu. Ich würde hinzufügen, man muss nicht gegen die Angst argumentieren, sondern man muss gegen die Angst vor der Angst argumentieren. Das ist das Allerschlimmste. Wenn man nämlich Angst davor hat, Angst zu haben, dann ist man eigentlich dabei, sich als Mensch abzuschaffen. Denn zum Mensch gehört die Angst. Was den Menschen kaputt macht, ist die Angst vor der Angst.
In den Kulturfragen hörten Sie den Soziologen Heinz Bude im Gespräch mit Karin Fischer. Budes neues Werk Solidarität, die Zukunft einer großen Idee, erscheint im März.